Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Sollte uns allen bestens bekannt sein, dort heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Gott sagt hier in diesem Vers: Höre Israel. Und das wird auch das Thema der heutigen Predigt sein. Er will damit seinem Volk einschärfen, dass er, der Herr, allein Gott ist. Dieser Vers ist das sogenannte Schema, was von dem hebräischen Wort abgeleitet wurde, das mit Höre übersetzt wird. Die Feststellung in diesem Vers ist bis heute das grundlegende Glaubensbekenntnis des Judentums. Der Vers bedeutet, dass der Herr oder auch Jahwe vollkommen einzigartig ist. Er will seinem Volk einschärfen, dass er, der Herr, alleine Gott ist. Die Israeliten konnten daher ein Gefühl der Sicherheit haben, das für ihre Nachbarn völlig unmöglich war. Das war sehr nötig, denn Israel stand über Jahrhunderte hinweg in der Versuchung, sich andere Götter zu machen oder die Götter der anderen Völker zu benutzen, unter denen es wohnte. Deren Götter waren sichtbar. Entweder waren sie aus Holz geschnitzt oder aus Stein gehauen. In den Tempeln, in denen sie standen, konnte man zusammenkommen, religiöse Feste feiern, gefühlte Zeremonien durchführen und eben mit diesen Götzen auch bestechen, damit er doch mal was für sie täte, dieser tote Götze. Zwar gab es auch für das Gottesvolk im Alten Bund eine Kultstätte, das war von der Zeit am Sinai an die Stiftshütte, und wie wir wissen, später der Tempel, den Salomo erbauen ließ. Doch darin gab es kein Götzenbild. Warum? Nun, Gott hatte es ausdrücklich verboten. Dagegen gab es aber die Bundeslade, einen Kasten, in dem die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden. Und diese stand im innersten Raum der Stiftshütte bzw. des Tempels. Und wann immer man an die Stiftshütte dachte, dann war ihr Innerstes nichts anderes als die Forderung Gottes. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht begehren. Und ihr galt es zu hören. Hören, das ist das Problem aller, die kommunizieren. Sie wollen das Ohr des Hörers erreichen. Sei es die Radiosender, die Fernsehsender, die Lehrer in der Schule, die Politiker im Bundestag oder auch manche Pastoren auf der Kanzel. Täglich versammeln sich allein in Deutschland Millionen von Menschen vor dem Fernseher. Sie schauen die Nachrichtensendungen, bleiben dann weiter sitzen zum Spielfilm, der danach folgt. Ebenfalls Millionen lassen sich täglich von dem Hörfunk, sprich dem Radio, berieseln. Und in dieser Zeit, in der wir leben, mit diesen ganz allen neuen modernen Techniken, haben die Massenmedien mehr und mehr das Wort Gottes ersetzt. Wir erinnern uns zurück in den Jahrhunderten vor dem Radio- und Fernsehzeitalter. Gingen die Menschen sonntags noch zur Kirche und hörten Gottes Wort. Viele hatten sogar zu Hause eine Bibel und meist war sie das einzige Buch, das sie besaßen. Aus diesem lasen sie dann Tag für Tag. Das war das Gedankengut, das sie aufnahmen und von dem sie lebten. Von daher möchte ich heute Morgen drei Punkte ansprechen zum Thema Hören. Einmal, was bedeutet eigentlich Hören allgemein? Zum Zweiten, was es bedeutet, auf das Gesetz zu hören? Und zum Dritten, was es heißt, auf das Evangelium zu hören? Von daher stellt sich die Frage, was bedeutet es eigentlich zu hören? Nun, zunächst heißt es nichts anderes, als ich erstmal dem anderen ernst nehme. Aber es bedeutet auch, in der Gefahr zu stehen, dass man von anderen abhängig wird und seine Selbstständigkeit verliert. Hören ist somit in gewisser Weise eine Art Selbstentmündigung. Weiter bedeutet es, dass der Hörer jemandem sein Ohr leihen muss. Hier stellen wir allerdings fest, dass der Mensch gerne hört, was ihm gefällt. Dinge, bei denen er sogar vielleicht Beifall klatschen kann oder sein Herz vor Freude hüpft, die aber auf weltlichem Fundament stehen. Und deshalb fallen noch so gute Ratschläge ungehört, wenn sie ihm missfallen. Der natürliche Mensch liebt seine Selbstmächtigkeit nur zu sehr und seine Maxime lautet oft genug, was für mich gut ist, weiß ich selbst am besten. Da brauche ich keinen Rat, keinen Hinweis, keine Ermahnung und so weiter. Deswegen ist auch Gott bei den Israeliten oft auf taube Ohren gestoßen. Und nicht nur er stößt auf taube Ohren. Auch Eltern können bei ihren Kindern auf taube Ohren stoßen. Oder Pastoren, die predigen in der Gemeinde. Ein kleines Beispiel dazu. Ein kleiner Junge will mit seinem Fahrrad fahren. Die Mutter denkt an den Autoverkehr auf der Straße und voller Sorge sagt sie ihm, hörst du wohl zu? Du darfst nur auf dem Bürgersteig die Straße auf- und abfahren. Auf keinen Fall darfst du auf der Fahrbahn fahren. Das ist zu gefährlich für dich. Und nur auf unserer Straße, wenn, dann darfst du fahren auf dem Bürgersteig. Hast du es gehört? Ja, ja, sagt der Junge und denkt im Inneren immer dieses Gerede. Rennt davon, schnappt sich das Fahrrad und kurft zunächst auf dem Bürgersteig um die Leute herum auf und ab. Aber irgendwann findet er es zu langweilig, ständig auf- und abzufahren und sucht das Weite. Das Gehörte und sein eher widerwilliges Ja-Ja gegenüber der Mutter sind schnell vergessen. Gegenüber dem Reiz des Neuen hat das Verbot der Mutter hier keine Chance. Und was sich hier in unserem Beispiel im Kleinen abgespielt hat, findet auch in unserem Verhältnis zu Gott statt. Recht verkündigt wird Gottes Wort nur selten. Wir müssen feststellen, dass der postmoderne Mensch kaum eine Chance hat, einfach so Gottes Wort zu hören. Durch die ganze Berieselung, die aus den Medien kommt. Er kann es in der Regel nur dann hören, wenn er auch danach sucht. Und kaum jemand sagt ihm, du sollst Gottes Wort hören. Und das würde ihn auch eher ärgern als motivieren, dann noch die Bibel aufzuschlagen. Sicherlich bestätigen da auch Ausnahmen die Regel. Da Gott sich nun durch sein Wort geoffenbart hat, ist Hören das, was vom Menschen, ja von der ganzen Schöpfung zuerst gefordert wird. Der Prophet Jesaja schrieb dazu, höret, ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Aber ihr Lieben, das Hinhören alleine reicht nicht, sondern es muss auch zum Gehorsam führen. Dazu sagt der Prophet weiter, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam. Die rechte Antwort auf Gottes Stimme ist also die, die wir finden im ersten Buch Samuel, wo Samuel von Gott gerufen wurde. Und er sagte zu Gott, rede Herr, denn dein Knecht hört. Oder wie es auch unser Herr Jesus Christus gesagt hat, im Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist die Voraussetzung jedes geistlichen Denkens, Redens und Handelns von uns. Unser Herr Jesus richtet, wie er hört. Und auch der Geist wird nur reden, was er hört. Manchmal wird es durchaus auch einem Menschen gegeben, mehr zu hören, als er fassen kann. So hat Paulus zum Beispiel unaussprechliche Worte gehört, wie wir es im 2. Korintherbrief 12 lesen. Die tiefsten Geheimnisse jedoch, der Liebe Gottes, hat bis jetzt noch kein menschliches Ohr gehört. Und wir bleiben jedoch nicht nur einseitige, die Empfangenen, wenn Gott redet, sondern der Herr hört auch uns. Gott hört das Schreien seines bedrängten Volkes in Ägypten, sein Weinen und Seufzen, sein Murren, aber auch sein Flehen. Er hört sein Lob und seine Anbetung. Denn der das Ohr gepflanzt hat, sollte der das nicht auch hören, wie es im Psalm 94 heißt. Und so hört auch der Herr alle unsere Gebete, Seufzer und Flehen. Und von daher sollte man seinen Namen auch nicht missbrauchen. Und so sollten die Israeliten halt auf das Wort Gottes, das Gesetz, hören. Und wir wissen, wie weit sie gekommen sind damit. Wie oft sind sie ungehorsam gewesen? Wie oft sind sie fremden Göttern nachgelaufen, haben Götzendienst betrieben? Wir denken nur an den Berg Horeb, wo Mose mit Gott sprach und die Gesetzestafeln empfing. Wie er runterkam, hatten sie schon das goldene Kalb gefertigt. Von daher stellt sich nun die Frage, was bedeutet es eigentlich, das Gesetz zu hören, welches der Herr gegeben hat? Nun, im Allgemeinen ist Gesetz eine verbindliche Ordnung, die die Gemeinschaft im Einzelnen, ein Herr seinem Knecht, ein Übergeordneter seinem Untergebenen setzt. Der Gesetzgeber verleiht somit seinem Willen Ausdruck in diesem Gesetz, das beide Partner zu einer Lebensverbindung verbindet, wobei ihr Verhältnis zueinander unterschiedlicher Art sein kann. Zum Beispiel Herrscher-Untertan, Eltern-Kinder und Gott-Mensch. Und der Gesetzgeber des Bundes von Sinai ist der eine Gott, der damit aus dem Dunkeln verborgener persönlicher Offenbarung und seine Gerichte zur Zeit Noahs heraustritt und seine Königsherrschaft über die ganze Welt ankündigt. Er enthüllt dieser Welt seinen Willen und seiner Gemeinde seinen Heilsplan. Es ist derselbe Gott, der sich Israel zum Bundesvolk erwählte und es aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hat und sich ihm als König und Herr zuneignet, indem er sagt, dein Gott. Und auf dieser Glaubensgrundlage legte der Bundesgott seinem Bundesvolk sein Gesetz vor und schenkte ihm sein Lebens- und Heilsordnung. Die Eigenart des Gesetzes gegenüber anderen Gesetzessammlungen des Vorderen Orients damals bestand darin, dass es von Jahwe, dem einen Gott, kam und seinem erwählten Volk gegeben wurde. Die Mitte dieser Gesetzgebung ist also nicht der Mensch. Der Mensch rückt hier an den Rand. Im Mittelpunkt steht allein der Herr, dein Gott. Und ihr Lieben, wir sehen daran, wie es heute immer mehr und mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, auch in den Verkündigungen. Man macht alles den Menschen genehm. Doch der Mensch steht nicht im Mittelpunkt, sondern Gott alleine. Und so hat er mit seinem Totalanspruch im Gesetz umfasst alle Gebiete des Lebens seines Volkes, des Rechtes, der Sitte, der Kultur. Und damit bewahrte er eben auch die Sittlichkeit Israels vor der Verflachung in sogenannte Tugendlehren oder Moral und seinen Gottesdienst. Die Moral im Gottesdienst und vor dem Absinken des Gottesdienstes in Magie und götzerischen Ritualen. Wir wissen, dass sie das oft genug getrieben haben. Den jeweiligen Lebensbereichen entsprechend war das Gesetz den Richtern, Ältesten und Priestern anvertraut. Man zitierte es auch beim Rechtsprechen im Tor. Es hatte als Bekenntnis und in den Liturgien der großen Feste seinen festen Platz auch in den Gottesdiensten. Gesprochen von einem Priester. Das Volk Gottes sollte auf das ihm gegebene Gesetz hören. Und um es ihnen dann noch leichter zu machen, gab er ihnen auch bestimmte Verheißungen mit. Wir finden sie im 11. Kapitel des 5. Mosebuches, wo ich einige Bibelstellen zitieren möchte. Vers 13. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, Vers 16 und 17. Hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Und dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, so dass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande, das der Herr euch gegeben hat. Verse 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Wir sehen an diesen Aussagen Gottes, dass er seine Aussagen mit seinen Verheißungen bindet, verbunden an einen irdischen Segen, wenn sie sich an das Gesetz halten, damit sein Volk sich eben auch dafür interessiert und zuhörte. Wir erkennen weiter, dass Gott nicht die Gerechtigkeit und das ewige Leben hier verspricht, wenn sein Volk sein Gesetz hält, sondern Wohlstand, Frieden, Sieg über die Feinde. Von daher will Gott, dass sein Volk sein Gesetz kennenlernt und darauf hört. Und wenn sein Volk von dem Gesetz abweicht, dann sollen zahllose Übel über es kommen, aufgrund des Ungehorsams. Und darum auch weiter die sehr präzise Anforderung, auch im 5. Mosebuch, Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Gott will also hier, dass sein Volk sich seine Forderung sozusagen rund um die Uhr vor Augen hält und sie befolgt, aber zugleich auch daran erkennt, dass es schuldig ist vor Gott. Die Vergebung seiner Sünden, die Rechtfertigung und das ewige Leben, aber findet es in den Zusagen Gottes, die er macht über den Opfern, die ja ihrerseits auf unseren Herrn Jesus Christus hinweisen, ist, dass er kommt und die Versöhnung schafft, die wirklich zählt. Und diese Worte und viele andere Aussagen in der Schrift von der Art, wie es auch bei den Einleitungen zu den 10 Geboten steht, ich bin der Herr, dein Gott, bedeutet nichts anderes als die Bundesverheißung, die Gott einst Abraham gegeben hat. Und weiterhin macht es deutlich, dass auch das Gesetz Gottes im Dienst Vorschatten für das Evangelium steht. Dem Gesetz geht es nicht alleine um eine zeitliche Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten voraus, sondern sachlich neigt es auf das Evangelium hin, die Zuneigung Gottes in den beiden Worten dein Gott, die alle Heilsgewissheit begründet für uns alle, die wir hier heute Morgen sitzen. Denn der alleinige Besitzanspruch Gottes auf sein Volk, der sein Eigentum keinen anderen neben ihm lässt, liegt in diesem Besitz an seinem Fürwort dein. Gott verbindet sein Hervortreten, seinen Namen eben auch mit der geschichtlichen Erlösung der Gemeinde. Und Gott selbst stellt das Gesetz aufs Evangelium. Wie auch in aller christlicher Ethik geht das Geschenk Gottes der Forderung, die Gabe der Aufgabe voraus, ermöglicht und begründet sie. Das mosaische Gesetz hatte zur Voraussetzung den Glauben an die Erwählungsgnade und die Liebe Gottes. Durch das Gesetz wurde das Volk Israel aus den übrigen Völkern für Gott ausgesondert und erhoben. Das Gesetz ist somit die Vorbereitung des Evangeliums, Richter der Sünder und Zuchtmeister auf Christus hin, wie es im Galaterbrief heißt. Das Gesetz bleibt auch für den Jünger Jesu immer wieder Hilfe, Wegweisung und Warnung vor falscher Freiheit. Und das bedeutet das auch für uns heute nichts anderes, wenn wir das Gesetz hören. Als Heilsweg kann das Gesetz jedoch nicht gelten. Und das sollten wir wirklich wissen. Und wir als Gemeinde Jesu müssen in aller Leidenschaftlichkeit darüber wachen, dass es nicht als solcher auch in der Gemeinde verkündigt wird. Denn das Gesetz des alten Bundes tötet. Erst das des Geistes macht lebendig, wie es der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief. Nun, von daher wollen wir jetzt uns zum Evangelium übergehen, was es bedeutet, auf dieses zu hören. Von daher wollen wir zunächst die Frage klären, wie verhält es sich eigentlich mit der Bedeutung des Gesetzes zum Evangelium? Jesus selber, der Bringer des Evangeliums, ward, wie wir eben schon gehört haben, unter das Gesetz getan. Er forderte in seiner Bergpredigt die Erfüllung des alttestamentarischen Gesetzes. Sein ganzes Leben bis zum Kreuz auf Golgatha war Verkörperung des Totalitätsanspruchs Gottes an diese Welt und uns. Wenn unser Herr Jesus über das Evangelium predigte, umfasste es die ganze Fülle seiner Verkündigung in Tat und Wort. Ebenso fassen Matthäus und Markus das gesamte Wirken Jesu in einer Aussage zusammen, die sich nennt: Er predigte das Evangelium. Jesus selbst ist der Herold der in ihm hereingebrochenen Königsherrschaft, sprich das Reich Gottes, verkündigt. Er ist der im Alten Testament verheißene Freudenbote, der jetzt gekommen ist. In seinem Auftreten, in seinem Reden und Handeln erfüllt sich das Wort der Schrift vor den Ohren und Augen seiner Zuhörer. Obwohl die Bibel das Gesetz einen Zuchtmeister auf Christus hin nennt, kann man das Verhältnis des Gesetzes zum Evangelium nicht einfach als etwas Entgegengesetztes, Negatives bestimmen. Die Bibel bezeugt uns, dass mit der Offenbarung am Sinai etwas Einmaliges in die Heilsgeschichte eingetreten ist. Mit der Gabe des Gesetzes erhielten Welt und Geschichte einen Mittelpunkt, um den sich alles des öffentlichen, privaten, weltlichen und geistlichen Lebens drehte. Zur Zeit Jesu hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten das Hören auf das Gesetz zum Inbegriff der Frömmigkeit gemacht. Doch unser Herr Jesus kritisierte sie, indem er sagte: Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihr Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Und das Schlimme daran war, dass sie das Gesetz als Weg zum Heil missbrauchten. Sie dachten, wenn wir alle Vorschriften des Gesetzes halten, sind wir gerecht. Das brachten sie ihren Kindern bei, das wurde auch teils in den Synagogen gepredigt, in den Schulen der Rabbinen gelehrt. Sie taten, was sie konnten, um es zu halten. Aber sie vernahmen den todbringenden Ernst in der Forderung Gottes nicht, sondern missbrauchten das Gesetz, um sich trotz ihrer Sünden bei Gott zu empfehlen und gaben sich der Illusion hin, damit bei Gott gerecht zu sein. Wir erinnern uns, dass einmal ein Schriftgelehrter zum Herrn Jesus kam und ihn fragte, was denn das größte Gebot im Gesetz sei. Jesus antwortete ihm mit den Worten aus unserem Predigttext: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und von all deinen Kräften, wie es auch im Markus Evangelium Kapitel 12 steht. Der Schriftgelehrte hörte das und bemühte sich sicherlich auch, es zu halten. Doch der Apostel Paulus sagt in Römer 2, denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Aber wer hat es jemals getan? Wer kann behaupten, Gott 100% gegen Gehorsam geleistet zu haben? Niemand. Und angesichts solcher Unbelehrbarkeit gilt das Wort höre eben auch uns gegenüber dem Evangelium. Dass die zentrale Aussage unseres Textes nicht nur für das Gesetz, sondern auch für das Evangelium gilt, wollen wir uns dabei nochmal ins Gedächtnis rufen. Der Herr, der unser Gott und Vater ist, hat sich in seinem lieben Sohn offenbart. Er machte seine Einzigartigkeit, Weisheit und Macht kund in den Heilstaten Jesu Christi. Unser Herr Jesus sagt dazu im Johannesevangelium: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, denn durch mich. Alleine der Herr Jesus Christus rettet den sündigen Menschen. Und der ungläubige Mensch kann sich selbst nicht retten, da er aus sich selber heraus nichts hat und auch nichts bringen kann. Das Gesetz verurteilt ihn zum Sünder, da kein Mensch, wie wir gehört haben, das Gesetz halten kann. Das konnte nur einer, und das war unser Herr Jesus Christus. Der war ohne Sünde. Und deswegen ging er auch stellvertretend für dich und mich ans Kreuz und wurde so zum Sühnopfer vor Gott für uns. Er erkaufte uns mit seinem Blut und seine Gerechtigkeit wird uns von Gott zugerechnet. Und das alles aus reiner Gnade und Barmherzigkeit. Oder anders übersetzt, rein aus unverdienter Gunst. Denn von Natur aus haben wir nichts anderes verdient als den Tod für unsere Sünde. Wer noch nicht seine Sündhaftigkeit erkannt hat und keine Buße getan hat, der sollte sich heute Morgen Gedanken machen, wie es um ihn selber bestellt ist. Denn der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Vom Grundtext her bedeutet es hier auch ewige Trennung von Gott, den man in der Hölle auf ewig erleiden muss. Doch wer will das eigentlich heute noch hören? Man hört heute so viel vom lieben Gott, vom lieben Herrn Jesus. Komm zum Herrn Jesus hin, dann geht's dir gut. Glaube an ihn. Doch das ist hier nicht gemeint. Jesus sagt mehrfach zu uns auch, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das aber wiederum heißt, hören kann nur der, dem Gott das Ohr geöffnet hat. Wenn also Gott einen bekehrt und zu seinem Sohn zieht, dann gibt er es ihm auch, dass er auf sein Wort hören kann. Dass er, wie seinerzeit auch Lydia in der Apostelgeschichte 16 hört und sich merkt, Acht hat auf das, was von Paulus und den anderen Aposteln geredet wurde. Und nicht die Ohren verschließt. Und so heißt es dann noch weiter, aus dem Hören kommt der Glaube, wie es der Apostel Paulus in Römer 10 uns erklärt. Ein Kennzeichen echter Bekehrung und echten Glaubens ist, dass der betreffende Mensch auf das Wort der Schrift hört. Es muss nicht immer unbedingt heißen, dass wir es auch verstehen. Das kann auch erst mit der Zeit kommen. Aber wichtig ist, dass wir das Wort Gottes hören. Und ein solcher Mensch liest die Bibel und nimmt Gott einfach so beim Wort. Dieses Hören ist die Folge der Einsicht, dass der Mensch bei sich nichts findet, was ihn wirklich aufbauen kann und dass er hier bei Jesus Christus in der Heiligen Schrift Worte des ewigen Lebens hört. Im Evangelium von Jesus Christus werden uns die teuren und allergrößten Verheißungen gegeben. Sie verkündigen uns die Vergebung der Sünden, den Frieden mit Gott, eine Auferstehung zum ewigen Leben in der neuen Schöpfung. Im Übrigen alles Dinge, die das Gesetz vom Sinai nicht vermitteln konnte und kann. Es gibt also nichts Größeres als das Gnadenevangelium unseres Herrn. Und so werden wir auch im Hebräerbrief ermahnt, Gott, der im Evangelium zu uns redet, eben nicht abzuweisen oder gar unser Herzen ihm gegenüber zu verstocken. Wenn wir das tun, zieht sich der Heilige Geist zurück und wir stehen in der Gefahr, auch unter die Züchtigung und Erziehungswege des Herrn zu kommen. Und so möge jeder von uns wachsam sein, dass er beständig in einer lebendigen Beziehung mit unserem Herrn lebt und auf ihn und sein Wort hört. Kommen wir zum Schluss. Das ehemals christliche Armenland, in dem wir leben, will nicht mehr hören, dass der Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Moses und sein Sohn Jesus Christus der Herr allein ist. Es meint, dieses Land meint, dass die Gesellschaft einen solchen Glauben nicht brauche oder dass man ihn gar verbiete eines Tages. Die Gesellschaft und ihre Weltanschauung werden so für den natürlichen Menschen zu einer Ersatzreligion, die den Frieden und das Überleben der Menschheit sichern sollen. Doch sie wird an der Aggressivität des Menschen scheitern. Und das führt, wie wir alle wissen, zu ihrem Verderben. Denn diese ganze Schöpfung wird eines Tages vor dem Gericht stehen. Darum heißt es auch in Lukas Kapitel 11, ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. So sagt es unser Herr Jesus. Das Gebot, Gottes Wort zu hören, ist für uns unverzichtbar. Darum wollen wir darauf Acht geben, dass es in keiner Weise verwässert oder verdreht wird. Und wie ich eingangs deutlich gemacht habe, kämpfen viele Stimmen um unser Gehör. Darum ist das biblische Höre heute eine Aufforderung an uns, aus dem Stimmengewirr dieser Zeit das Richtige herauszuhören, und das ist alleine nur Gottes Wort. Versteht mich jetzt nicht falsch, das soll nicht heißen, dass wir außer der Bibel nichts anderes hören oder lesen dürften. Aber die Frage ist doch, wem wir glauben und was unser Leben trägt und unser Streben erfüllt. Deshalb sollten wir täglich Gottes Wort hören oder lesen, denn allein nur dieses Wort kann uns retten, zeitlich wie auch in Ewigkeit. Die Aufforderung zu hören, dass nur der in Jesus offenbare Gott wirklich Gott ist, gilt uns heute mehr denn je. Sie ist inhaltlich gefüllt durch das Evangelium der Botschaft vom Heil. Die besondere Herausforderung besteht dabei darin, dass das Evangelium von Dingen spricht, die man nicht sieht. Gott sieht man nicht. Vergebung der Sünden sieht man nicht. Die Rechtfertigung und die neue Schöpfung sind alles Dinge, die man glauben muss. Und so lasst uns an dem Glauben festhalten. Wenn es auch noch so trüb in dieser Welt aussieht, wenn nun wir auch selber persönlich durch Trübsalzeiten, Anfechtungszeiten, Versuchungen gehen, so wie wir es auch momentan im ersten Petrusbrief in den Bibelstunden behandeln. Wir dürfen wissen, dass diese Zeit, die wir hier zu leiden haben, unter Umständen auf Erden eine kleine Zeit ist, gegenüber die Zeit in der ewigen Herrlichkeit bei unserem Herrn, welches wir zu einer lebendigen Hoffnung haben dürfen. Der Herr hat gesagt, er ist hingegangen, um uns unsere Wohnung im Himmel zu bereiten. Und so wollen wir es wie an Mose denken, der auch an den unsichtbaren Gott sich hielt. Und er tat es so, als sehe er ihn. Das sollte auch unser Ziel sein. Wer aber offene Ohren hat und Gottes Wort hört und versteht, der soll darauf Acht haben, dass er dabei bleibt und sich nicht von anderen fremden Stimmen in die Irre führen lässt. Denn es heißt, glückselig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.